hereinspaziert, Herr Warnecke.
Hallo, Herr Flügge.
Heute, sage ich mal, hereinspaziert, nicht bei mir zu Hause, sondern wir sind quasi da, wo die wirklich die Arbeit gemacht wird. Und jetzt trete ich schon die ersten...
Satz zu mir oder
ja,
so.
Ja, schon danke, das erste Fettnäpfchen, aber ich muss sagen, auch mit Vorsatz. Wir haben heute einen sehr gut gelaunten Gast bei uns, der eigentlich auch eigentlich der Gastgeber ist. Nämlich wir sind heute im Büro bei dem Abgeordneten Sepp Müller. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Flügge, grüß Sie.
Und man kann es auch gleich transparent sagen, ne? Wir sind, es ist 9. Juli, es ist strahlender Sonnenschein, das ist jetzt auch momentan die Ausnahme in Berlin.
Und es gibt nur Wasser auf dem Tisch, ja?
Es gibt Wasser auf dem Tisch, vielleicht wird sich das ja ändern. Also in Sachsen-Anhalt gibt es ja tolle Weingüter.
Ja, das, sehr gut.
Ich bin ein großer Weinfan, das wissen die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das, ne, jetzt haben sie gerade uns den Schrank gezeigt, wo die Hochzeitsgeschenke drinstehen. Ja, genau. Aber aus dem Blickwinkel nichts gesehen aus Saale Unstrut.
Ja, das ist das Beste steht hinten, ja.
Ach so,
das Beste zum Schluss. Schluss. Ja, das kann man natürlich vorne nicht zeigen.
Quasi genau. Mit dem moderat guten Fuße abgespeist und dann...
Es kommt drauf an, wie der Podcast läuft.
Also, gute Laune.
Gibt er sich
Mühe. Gute Laune ist auch ohne Alkohol schon am Tisch vorhanden. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir sitzen hier wirklich im Abgeordnetenbüro. Es ist die letzte Sitzungswoche. Und sind Sie jetzt irgendwie erleichtert oder sind Sie noch unter Strom?
Vollkommen unter Strom. Wir haben ja nicht nur...
Man merkt sie gar nicht an. Also.
Wir haben komplett noch eine voll pickepackevolle Plenarwoche. Und ich durfte vorgestern auch noch bis 1.38 Uhr die letzten Gesetze ein. Die Kollegen im Gesundheitsbereich, Sie wissen, schön, die GKV-Beitragsstabilisierung, die sind in diesen Minuten noch unterwegs, um mit den Ländern gemeinsam eine Lösung zu finden, sodass man innerlich unter Strom ist, aber äußerlich sich natürlich freut auf alles das, was kommt, dass es wieder vorangeht. Da freue ich mich drauf.
Also, es ist der Herbst der Reform, ist jetzt zum Sommer der Reform geworden. Es ist richtig viel passiert in der letzten Zeit, ne? Und Herr Warnecke, ist auch richtig viel passiert, nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern auch im Bereich Gebäude, ne? Also, aber nicht alles würden Sie unterschreiben sofort, oder?
Ich glaube, auch wenn ich Bundespräsident wäre, würde ich das alles unterschreiben.
Aber ich darf Sie in die Realität zurückholen, Sie sind nicht der Bundespräsident, sondern Sie sind nur der Präsident von Haus und Grund Deutschland. Und während Sie jetzt noch abhusten, verlängere ich meine Frage. Sind Sie denn, gehen wir noch nicht zum Gebäude, aber gehen wir auf das gesamte letzte Jahr, sind Sie denn, oder anderthalb Jahre sind es ja fast, sind Sie mit der Bundesregierung so einigermaßen zufrieden? Man reiche ihm das
muss
Wasser.
Herr Müller, ja, aber er ist ja nach der Bundesregierung gefragt und nicht nach dem Parlament. Sagen wir mal so, bei der Bundesregierung, das wissen Sie ja, da gibt's durchaus noch Optimierungsbedarf. Wenn ich den Koalitionsvertrag angucke, würde ich mir an der einen oder anderen Stelle mehr den Blick auf die Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel die Eigentum haben, wünschen. Und hätte mich sehr gefreut, wenn da ein bisschen mehr Handschrift von der CDU/CSU zu lesen gewesen wäre.
Gucken Sie ihn an.
Jetzt komme ich nämlich zum Parlament. Aber an der einen Stelle hat sich die Regierung ja zum Beispiel mit Blick auf die Schonfrist beim Mietrecht noch nicht geeinigt und hat das in den Deutschen Bundestag gespielt. Herr Müller ist jetzt nicht direkt dafür zuständig, aber da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass die CDU/CSU-Fraktion da nochmal ein Herz für Eigentümer entwickelt.
Also. Herr Müller, und deswegen sind wir ja auch hier, Herr Müller, wir wissen ja so zwischen den Zeilen, Sie haben ja einen richtig guten Draht ins Wirtschaftsministerium, nicht nur aufgrund Ihrer Position als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Wirtschaft und Energie und auch noch für andere Themen, sondern Sie sind auch richtig gut im Stoff, ne? Und da kommen wir dann gleich mal zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Also wir sind ja jetzt gerade, haben wir im Vorgespräch zwischen Tür und Angel besprochen, sind ja gerade noch in so einer leichten Schwebesituation, weil wir noch auf eine Entscheidung aus Karlsruhe warten, aber blenden wir das mal kurz weg. Also, wie sind Sie denn zufrieden jetzt mit der Genese des Abschaffung des Heizungsgesetzes und des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes? Sind Sie zufrieden?
Ich bin zufrieden, dass wir es endlich im Ausschuss abgeschlossen haben und politisch sozusagen ein Knopf dran ist. Das ist gut.
Ja.
Egal, ob es in dieser Sitzungswoche abgeschlossen wird im parlamentarischen Verfahren oder erst im September. Es ist politisch ein Haken dran. Wir sehen das ja auch bei der Veränderung der Wärmepumpenförderung, sodass das in einer Woche gemeinsam entschieden wurde. Vom Prozess her, da ich eben nicht zum Schluss, sondern von Anfang an sehr eng begleiten durfte, ist es auch gut, dass die Fraktionen bereits, nachdem die Regierung sich nicht einigen konnte, sehr eng eingebunden wurde im sogenannten Würzburger Modell, sodass die unterschiedlichen Interessenslagen hinter geschlossenen Türen, ohne Öffentlichkeit, am Ende geeint wurde. Ich glaube, das ist eine Blaupause gewesen für viele Dinge, die dann auch danach kamen. Die GKV-Reform, die Rentenreform, dass man nicht öffentlich miteinander um die Position ringt, sondern das intern tut. Und dann findet man auch gute Kompromisse.
Na, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen reingehen, Herr Warnecke. Ne?
Also, ja, ich würde mir Öffentlichkeit immer wünschen, sage ich ganz ehrlich. Also gerade vom Parlament, da ist ja die öffentliche Debatte aus meiner Sicht etwas, was hochspannend ist, gerade die unterschiedlichen Positionen da zu sehen und zu erleben. Aber ich sag mal, jetzt gerade beim Gebäudemodernisierungsgesetz ist für mich beispielhaft der Punkt, dass die Inhalte mit Blick auf das Heizungsgesetz ja aus Sicht von Haus und Grund sehr positiv sind. Es wird wirklich abgeschafft. So, und dann kommt dieser mietrechtliche Teil. Und es ist natürlich dann wieder, ja, da standen dann die Fraktionsvorsitzenden vor den Kameras und verkündeten. Und da haben wir dann so einen Doppelschlag aus unserer Sicht erleiden müssen. Teil des Heizungsgesetzes war ja schon eine Verschärfung im Mietrecht. Die bleibt, die wurde dann doch nicht aufgehoben. Und dazu kommt noch eine weitere Verschärfung im Mietrecht. Das hat ja erstmal nichts mit dem Heizungsgesetz zu tun. Insofern könnte man sagen, Versprechen erfüllt. Aber das dann, man hat ja gar keine Chance, da noch drüber zu debattieren. Denn das war hinter verschlossenen Türen. Der Druck auf die Koalition ist groß, so dass man dann einig bleibt. Und das ist dann natürlich so ein bisschen Frust, der dann für diejenigen, die negativ betroffen sind von den Regelungen, dann doch da bleibt.
Lassen Sie uns noch mal kurz ich will Ihnen nicht sagen, dass Sie da die Themen vermischen, die hängen ja auch wirklich miteinander zusammen, aber bleiben wir noch mal beim Gebäudemodernisierungsgesetz. Also, so schlimm wie es beim Heizungsgesetz war, konnte es ja nicht mehr werden, ne? Also in 2023 bei der Ampel. So. Jetzt hat man.
Das ist ja alles beseitigt.
Ja, genau. Ja. Nein, ich meine ja jetzt aber auch, wie dieses Gesetz entstanden ist. Ne? Ach so. Also mit der ganzen Begleitmusik, ja. Da war ja aus dem Grund jetzt auch nicht unbeteiligt bei. Jetzt sagt Warnecke zu Ihnen, ein bisschen mehr Öffentlichkeit hätte er sich bei dem Prozess gewünscht. Wie haben Sie denn den Warnecke jetzt die letzten Monate wahrgenommen? Und als in seiner Funktion als Präsident, nicht privat, aber Sie kennen sie ja wahrscheinlich gar nicht.
Nee,
so,
aber
das wollte ich nur mal einschränken, weil manche driften dann ab, ne? Also, wie haben Sie denn Haus und Grund wahrgenommen die letzten Monate?
Ja, generell konstruktiv. Also ich nehme alle Verbände, aber insbesondere Haus und Grund als sehr konstruktiv wahr. Natürlich hat jeder Verband seine Interesse und versucht das Interesse auch nachhaltig vorzutragen, aber immer im Blick konstruktive Vorschläge zu machen. Und lassen Sie mich noch einen Schritt zurückgehen, weil Sie die Begleitmusik damals angesprochen haben zum damaligen Heizungsgesetz. Ja. Das war in toto und in Summe nicht gut gewesen, weil wir sozusagen einen Kulturkampf geführt haben, wir inklusive, der dazu führte, dass man sich in der Sache nicht mehr auseinandergesetzt hat, was die richtige Heizart ist für sein jeweiliges Gebäude. Und ich glaube, rückblickend, sage ich auch selbstkritisch, hätten wir persönlich auch das anders machen können. Mhm. Deswegen war für uns klar, und ich verstehe die Kritik, die kann ich auch nachvollziehen, für uns war aber klar, und das habe ich mich mit dem Kollegen Zorn und mir mit dem Kollegen Zorn von der SPD versprochen, dass wir die Energiepolitik versuchen, so weit wie möglich zu entpolitisieren. Weil es uns immer in der Sache darum geht, eine Entscheidung zu finden. Und in den letzten Jahren, egal ob jetzt Heizungskeller oder PV-Anlagen, Elektroautosförderung und so weiter, ich könnte noch eine ganze Seite voll aufzählen, ist es so gewesen, dass die Diskussionen dazu führten, dass es entweder bin ich dafür und bin so ein grüner Spinner oder ich bin dagegen und bin dann Russlandfreund. Ja, ich mache das jetzt bewusst überzeichnet. Und das führt ja in der Sache nicht zu einer Lösung. Und da fand ich diesen Prozess, den wir aufgesetzt haben, durch die Begleitung der Verbände, die natürlich regelmäßig nachgefragt haben und kein Verband irgendwas bekommen hat, aber die uns ihren Input gegeben haben, die Ideen gegeben haben, ganz gut, sodass wir im Ergebnis, und da bin ich überzeugt, jetzt einen Weg gefunden haben, erstens das Ziel zu erreichen, das soweit es geht zu entpolitisieren, dieses Thema. Zweitens in der Sache eine sachgerechte Lösung hinzukommen. Wir kommen ja gerne noch auf Biotreppe und Bestandsquote und vor allem Wärmepumpe, Ausrufezeichen, die energieeffizienteste Maßnahme ist, zu heizen. Aus einer Energieeinheit werden 4 Wärmeeinheiten. Das
betonen Sie auffällig häufig, und Ihre Kollegen sagen, aktuell.
Das will ich nur, weiß ich nicht, ob...
Kommt
das,
auch kein Widerspruch.
Genau, weiß ich auch, dass von Ihnen da kein Widerspruch kommt. Ich will das nur noch mal klarziehen. Und dass wir dann auch nach vorne gerichtet Dinge entscheiden können, aufgrund der Prozesse, die wir jetzt aufgesetzt haben, die deutlich kniffliger sind. Also EEG beispielsweise, was ja auch Hauseigentümer betrifft. Wie gehen wir mit kleinen PV-Anlagen um und deren Vergütung?
Ich möchte an einer Stelle jetzt nochmal einen Widerspruch üben. Sie haben sich gerade selbst mit Blick auf das damalige Heizungsgesetz selbst kritisiert und gesagt, das war ein Kulturkampf und den hätte man nicht führen müssen. Man hätte mehr in die Sache gehen müssen. Und ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, ich fand das gut, dass Sie den Kulturkampf geführt haben und ich glaube, der ist auch für die Zukunft extrem wichtig. Warum? Diese Paragraphen 71, 72, die von der alten Ampelregierung gekommen sind, waren ja ein Stück Kulturkampf in sich, weil man meinte, von Regierungsseiten in einem Gesetz eine Lösung für Abermillionen verschiedene Gebäude in Deutschland zu finden und genau regeln zu müssen, wann welcher Heizungstyp mit welcher Energie, wie, wann, wo zu nutzen ist. Da war ja am Anfang sogar eine Liste mit Gerätetypen noch als Anlage bei. Irrsinn. Also die Vorstellung, das Bundeswirtschaftsministerium könne wirklich die einzelnen, den Ausstieg aus einzelnen Gerätetypen regeln. Und jetzt haben wir Eigenverantwortung und Selbstbestimmung und ich glaube, es wird jetzt viel schneller und besser gehen, wenn man es den Eigentümern, die ihre Gebäude kennen, die ihren Geldbeutel kennen, die ihre Mieter kennen, selbst überlässt. Und diese Kernfrage, was macht der Staat und was dürfen die Bürger selbst entscheiden? Das ist ein Stück weit Kulturkampf und ich finde, den haben sie an dieser Stelle gewonnen. Sie haben ihn geführt und ich finde, der muss auch geführt werden, weil wenn die Bundesregierung anfängt, in ganz vielen Gesetzen in ein derartiges Klein-Klein reinzugehen, dann sind wir keine freiheitliche Demokratie mehr. Dann sind wir irgendwie so eine Beamtokratie und deswegen Kompliment. Das musste geführt werden. Das ist nicht schön, aber es ist wichtig.
Ist es aber nicht vielleicht so, Herr Müller, dass auch der Kulturkampf, der damals stattgefunden hat, zu Kollateralschäden geführt hat, die möglicherweise auch ein bisschen sehr stark ausgefranst sind?
Also Herr Warnecke hat natürlich in dem Punkt recht. Ich habe vor einigen Tagen ein Streitgespräch mit Luisa Neubauer, einer großer Zeitung, dazu geführt, weil Sie wissen, ich habe eine Ostbiografie und 16 Millionen Menschen in unserem Land und deren Nachfolger wissen, dass wenn man in Eigentum einschreitet, da reagiert man automatisch allergisch. Mhm. Und ich sage das auch ganz unumwunden, da hat so die Mehrheit in diesem Land immer noch einen Blick, auch was Ordnungspolitik, Verbotspolitik anbelangt, wo 16 Millionen Menschen in diesem Land einfach allergisch darauf reagieren, weil sie in ihr Eigentum sich nicht reinregieren lassen wollen. Und so zugespitzt, wie ich das gerade formuliere, kann man das noch weiter subsumieren und noch weiter zusammenführen und noch weiter zugespitzt machen. Und ich glaube, da ist nicht die Frage des Obs, dass wir es gemacht haben, sondern teilweise des Wies, wie wir es gemacht haben.
Okay.
Dass wir diesen Punkt setzen und auch beispielsweise aufgrund meiner Biografie klar erläutern, Leute, das geht nicht. Wir haben einen hohen Eigentumsschutz bei uns in der Verfassung im Grundgesetz vorgesehen und deswegen wollen wir auch freie Entscheidung derjenigen, die ihr Eigentum beheizen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch in dieser Koalition, und ich glaube, eine andere Koalition wäre dazu gar nicht möglich gewesen, einen Weg gefunden haben, das wieder aufzulösen. Und ja, da gehört der Mieterschutz mit dazu, da kommen wir ja später noch dazu. Und beim Gebäudemodernisierungsgesetz ist es uns einfach gelungen, hier wirklich zwei unterschiedliche Denkschulen zusammenzubringen und da hart in der Sache, intern miteinander zu ringen und am Ende, meine ich, eine gute Lösung zu präsentieren.
Jetzt kommt natürlich die Welt von Haus und Grund und sagt, die Heizung ist ja, ob nun in der selbstgenutzten oder in der vermieteten Immobilie, nur ein Teil der Immobilie. So, ne? Das geht ja möglicherweise dann noch weiter. Ne? Und wie wir wissen, die meisten Menschen haben ihr Vermögen, ihr privates Vermögen, die sogenannte bürgerliche Mitte, von der wir dann häufig sprechen, haben ja ihr Vermögen in der Immobilie gebunden. So, also die sind da im Guten wie im Schlechten gefangen. So. Und jetzt kann Ihnen Warnecke sicherlich noch eine lange Liste von Dingen machen, die möglicherweise dieses Vermögen, was die Leute da über das Leben angelegt haben, langsam wieder zerfressen. Ne? Und da verspricht der Koalitionsvertrag ja einiges und einiges bleibt dann noch offen, Herr Warnecke, oder?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wo Sie hinaus rauf wollen. Das war mir jetzt ein bisschen zu kryptisch für meinen kleinen Horizont.
Ja, wir können gerne die Rollen tauschen. Dann mache ich mal den Präsident leihweise.
Fakt ist jetzt erstmal, die Menschen haben Entscheidungsfreiheit, die Klimaziele sind unverändert vorhanden und jetzt muss auf Basis dessen, was da ist, umgesetzt werden. Herausforderung wird sicherlich die Frage sein, wie gerade dann, wenn auf diese Biogastreppe zu setzen ist, die Umsetzung erfolgt. Hier hätten wir uns natürlich gewünscht, dass die Versorger in die Pflicht genommen werden, so wie das ja eben auch beim Strom beispielsweise ist und dass es nicht auf den einzelnen Eigentümer abgewälzt wird. Aber das wäre vermutlich mit dem Koalitionspartner nicht möglich gewesen, schließe ich einfach mal. Und es wird natürlich der spannende Teil sein, wie wird die Biotreppe tatsächlich funktionieren? Ist sie realistisch? Das ist ja auch Gegenstand, glaube ich, der Frage, die das Verfassungsgericht heute dazu entscheiden hat, ob es schnell weitergehen kann oder nicht weitergehen kann. Ich glaube, bei allem, was recht ist, wir haben jetzt eine Grundlage, die hoffentlich auch so bleiben sollte. Mhm. Und dann werden wir vielleicht auch ein Stück weit mit den neuen mietrechtlichen Vorstellungen oder Regelungen leben können, weil ich nicht glaube, dass es besonders viele Menschen geben wird, die sagen, ich setze jetzt auf 100% Gas oder 100% Öl. Das werden nicht mehr viele tun. Das ist so ein vermeintlicher Reflex, den die SPD da ja dann immer wieder entwickelt. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir uns für die Zukunft über die Dinge unterhalten könnten, die jetzt noch anstehen und für die Zukunft wichtig sind. Also zum Beispiel diesen 50-Cent-Deckel bei der Wärmepumpe. Also das ist einfach Mathematik. Also für 50 Cent kann ich...
Die Umlage der Kosten auf die
Miete. Genau. Also das ist einfach, da sind die Preise weggaloppiert. Jetzt wird ja die BEG-Förderung an der Stelle zusammengestrichen. Also die Eigentümer sitzen nicht auf einem Berg Geld und selbst wenn sie es tun, macht ja der ein oder andere sogar ein Berg Geld haben, das Bedürfnis immer nur zu sagen, ich kaufe für meine Mieter dies und meine Mieter jenes, das wird ja auch immer ein bisschen geringer. Und wir sollten, glaube ich, hin zu einer vernünftigen Energiepolitik kommen, die für alle Menschen gut ist und die nicht eine gefühlte Korrektur zumindest über das Mietrecht immer wieder braucht. Insofern, da ist schon noch ein bisschen was zu tun für die Zukunft.
Das war jetzt ein ganzer Blumenstrauß an Themen. Mhm. Und das sehen Sie ja, Herr Wanicke, wenn Sie das aufmachen, wie viele Dinge wir haben für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht nochmal, sind ja alles Fachleute, die hier zuhören, aber ich würde es trotzdem für den einen oder anderen, der nicht vom Fach ist, nochmal aufdröseln. Wir werden jetzt mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz zwei Dinge verändern. Erstens werden wir es wieder ermöglichen, Öl- und Gasbrennwerttechnik einzubauen. Derjenige, der neu einbaut, der muss die sogenannte Biotreppe selbst bei der Schornsteinfegerprüfung dann sozusagen nachweisen. Da gibt es auch Kritik von Ihrem Verband, was das Thema Bürokratie anbelangt etc. ist angekommen. Diese Verträge gibt es, Verträge von den Stadtwerken und sonstigen gibt es bereits. Die kann man relativ einfach nachweisen. Und die zweite Korrektur ist, das ist die sogenannte Bestandsquote, Bioquote. Da korrigieren wir meines Erachtens nach auch klimapolitisch einen Fehler des Vorgängergesetzes, weil wir gar nicht so viele Handwerker haben, um bis 2045 alle Heizungen auszutauschen, um bis 2045 klimaneutral zu werden. So haben wir uns deswegen entschieden, für den Bestand, der nicht die Gasheizung neu austauscht, sondern einfach weiterlaufen lässt, wird ab 2029 der Inverkehrbringer, also die Stadtwerke beispielsweise, eine Quote von 1% beginnend ab 2029 einführen. Was haben wir jetzt im parlamentarischen Verfahren geeint? Dass zum 1.12. diesen Jahres die Bundesregierung ein Gesetz vorlegt, was eine Quote ab 1.1.45 von 100% vorsieht. Das ist ja nochmal geändert worden durch uns, auch aufgrund der berechtigten Kritik, wie man denn klimaneutral werden will. Warum sage ich das? Das sind zwei unterschiedliche, einmal eine Treppe und eine Quote. Und mein Verständnis ist, dass diese Treppe und Quote dann zum Schluss zusammenläuft, sodass ab 2040 ist ja die letzte Stufe mit 60%, dass der letzte Nachweis ist für diejenigen, die neue Gasbrennwerttechnik, Ölbrennwerttechnik eingebaut hat. Und ab diesem Zeitpunkt meine ich, aber das werden wir jetzt im Gesetzgebungsverfahren noch sehen, was kommt, die Inverkehrbringer sozusagen diejenigen sind, die dann auf die 100% hochlaufen. Also wir haben jetzt eine Übergangszeit von 14 Jahren, 15 Jahren nach meinem Verständnis, wo tatsächlich der Eigentümer, der eine neue Technik einbaut, es nachweisen muss, was sie nachvollziehbarerweise kritisieren, Bürokratie und so weiter. Für denjenigen, der einen Bestand drinne hat und nach 2040 einbaut, mein Bauchgefühl ist, dann wird das sowieso der Inverkehrbringer auf den Weg bringen. Das ist noch meine
Sofern es dann noch Gasnetze gibt, ne? Das wird ja auch eine spannende Frage sein.
Ja, da haben Sie recht und das werde ich, sofern ich im Plenum dazu diese Woche oder im September rede, auch sagen. Die Erwartung ist klar, die Bundesnetzagentur unserer Seite adressiert. Wenn das Gebäudemodernisierungsgesetz verabschiedet wird, dann erwarten wir, dass die Kannbestimmung, die Gasnetze bis 2045 abzuschreiben, zurückgenommen wird. Die Gasnetze müssen so lange drin bleiben, wie sie auch normal in der Abschreibung sind. Warum? Weil natürlich der Gasnutzer, egal ob industrieller Mittelstand, Bäcker beispielsweise oder der Einfamilienhausbesitzer, durch die Möglichkeit der schnelleren Abschreibung eine viel höhere Netzgebühr hat, als er sie eigentlich in den letzten Jahren hatte. Und ich gebe Ihnen recht, es werden noch ein letzter Punkt, ich will keinen Monolog führen. Ich habe vorhin gesagt, die Wärmepumpe ist die energieeffizienteste Art zu heizen. Mhm. Und wir sehen seit Koalitionsvertrag, weil wir uns darauf verständigt haben, das Heizungsgesetz abzuschaffen, nach Eckpunkten und auch jetzt mit dem Beschluss, den wir im Ausschuss getroffen haben und im Parlament treffen, dass die Installationszahlen der Wärmepumpe durch die Decke gehen. Die Menschen können frei entscheiden und ja, sie entscheiden sich für die effizienteste Variante.
Absolut.
Die Minderheit entscheidet sich für die Gasbrennwerttechnik und für die Ölheizung. Pellet ist weiterhin möglich und weitere auch. Warum? Weil sie sich entweder für eine Hybridvariante entscheidet oder so umbaut, dass sie auch die in alten Beständen, auch die Wärmepumpe, alten Gebäudebeständen halten kann. Und diese, wie Sie sagen, es die Möglichkeit der Entscheidung zurückzugeben, dass jeder sich selbst damit beschäftigen muss, zeigen am Ende die Zahlen, ist der richtige Weg und den wollen wir weitergehen, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir diese Sachen auch zusammenkriegen. Klimaschutz, Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und die Eigentümer werden am Ende mit ihrem Eigentum auch geschützt.
Sind Sie damit einverstanden?
Damit bin ich einverstanden. Der spannende Teil, der jetzt noch kommt, aber das Paket, das stimmt so. Man sieht die Zahlen, ich kann das nur bestätigen. Der Einbau von Wärmepumpen ist wieder durchgestartet. Auf Gas und Öl 100% setzen eigentlich nur noch die Leute, die gar nicht anders können. Deswegen war für uns so wichtig, oder da hätten wir uns dann eben eine weitergehende Härtefallklausel gewünscht, heutzutage...
Beim Mietrecht, Härtefall. Hm.
Also genau, im Mietrecht, also oder auch für einen Einzeleigentümer, wenn man eben gar keine Alternative hat,
ja. Muss
man ja zweimal investieren. Also nehmen wir wieder die Gasetagenheizung. Wenn die heute kaputt geht, bedeutet das in den meisten Gebäuden, ich muss noch mal eine neue Gasetagenheizung einbauen, selbst wenn ich das nicht will. Und diese Leute sind natürlich schon deswegen gekniffen, weil die das jetzt einmal haben und je nachdem, wann die jeweilige Stadt oder das Bundesland fertig sein will, das ist ja, die meisten sind ja weit vor 2045 dran. Ja, also wenn ich irgendwo mit Menschen rede und sage, bis 2045 sind nur 18 Jahre, dann korrigieren die mich und sagen, bei uns ist schon 2035 Schluss oder 37 Schluss oder 40, weil ja fast jedes Stadtparlament in Deutschland beschlossen hat, man will noch schneller sein. So, denn
die großen Städte.
Die großen Städte, ja, aber da wohnen die in der Summe die meisten Menschen, ne? Also das ist schon,
da haben Sie recht,
schwer beeindruckend.
Bei den kleineren haben wir ja Erleichterungen auf den Weg gebracht.
Ja, und dann kommt aber eben immer der Moment, dass die dann auch wissen, oh, dann muss ich ja in den nächsten 10, 12, 15 Jahren zwei Heizungen einbauen. Und das ist für viele Menschen einfach eine Überforderung. Das muss man ganz platt so sagen. Nicht nur dem Staat geht das Geld aus, auch den Bürgerinnen und Bürgern. Und damit, und das ist dann eigentlich das Hauptproblem, werden diese ganzen Vorgaben immer mehr zu einer Einschränkung, die gerade bei den vermietenden Privateigentümern dazu führen, die dann sagen, dann lasse ich es eben sein. Mir jetzt ein Mieter, ich nehme jetzt mal eine Ecke von Sachsen-Anhalt, wo die Menschen wegströmen, wird es in Ihrem Wahlkreis auch geben.
Ganz wenige. In der Regel strömen die Menschen zu uns. Herzliche Einladung in die Welterbe-Region.
Also ganz ehrlich, also nach Dessau und so, das kenne ich alles. Da muss man mal gewesen sein. Genau. Also überhaupt gar keine Frage. Aber zum dauerhaften Leben habe ich das Unstrut. Problem.
Ich will es nochmal sagen, mit dem Wein, ne?
Also, ja,
sind wir wieder beim Wein.
Der Moderator ist auch dabei.
Er ist nicht raus.
Er ist nicht an der hinteren Ecke. Also da gibt es Ecken und das Problem ist, die sagen dann im Zweifel, ja, dann lasse ich eben das Gebäude leer stehen, weil zwei Heizungen in den nächsten 15 Jahren einzubauen, kann ich mir gar nicht leisten.
Was würden Sie sich jetzt noch von Herrn Müller wünschen?
Ganz klar, wir müssen uns ehrlich machen. Man kann über das Mietrecht die Energiewende nicht gegenregulieren, weil es letztlich bedeutet, eine kleine Gruppe soll alles bezahlen. Und deswegen kann es keine 50-Cent-Deckelung für eine Wärmepumpe geben. Wir haben ja schon die 2- und 3-Euro-Grenzen. Das ist schon hart genug, weil die ja auch als Eurobeträge im Gesetz drinstehen, trotz Inflation. Muss man sich auch mal vorstellen. Aus den 3 Euro ist, seitdem Habeck nicht mehr Minister ist, sind ja 2 Euro geworden. Durch die extreme Steigerung der Baukosten, die ist ja viel höher, der Baukostenindex viel höher gestiegen als der Verbraucherpreisindex. Und diese ganzen anderen Sondervorgaben im mietrechtlichen Bereich funktionieren auch nicht. Was wir brauchen, ist günstige, bezahlbare Energie. Ich glaube, das wird die wesentliche Aufgabe für diese Legislaturperiode sein, dass die Menschen bezahlbar an Energie rankommen.
Ist da noch Spielraum, so, Herr Müller, bei dem, was Warnecke von Ihnen jetzt fordert?
Beim Mietrecht?
Bitte?
Wir sind.
Naja, aber sehen Sie da politisch noch oder
Der Präsident von Haus und Grund hat das ja nachvollziehbar auch vorgetragen. Die Argumente sind da auf seiner Seite und wir haben uns in dieser Koalition bewusst entschieden, diese Regelung, Stichwort auch Härtefallregelung, welche Möglichkeit habe ich einerseits die Kosten umzulegen. Übrigens hören Sie jetzt den Aufruf, dass wir zur Abstimmung müssen.
Dann müssen wir uns jetzt beeilen.
Ich muss mal ganz kurz ruhig sein.
Es handelt sich um die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Einführung eines Tempolimits. Die Abstimmung endet um ca. 13 Uhr.
So, da habe ich jetzt noch maximal 5 Minuten.
Wir sind jetzt schnell. Apropos Tempo.
Genau,
Tempolimit. Auch ein spannendes Thema für einen Podcast.
Ja, das stimmt. Somit gehen wir jetzt ein bisschen Tempo, machen kein Limit. Das ist die Vereinbarung, die wir gemeinsam getroffen haben. Es wird noch weitere Mietrechtsnovellen geben. Da würde ich aber ganz realistisch sein, sehe ich in dieser Koalition keine Mehrheit dafür, an diese Themen ranzugehen.
Wer blockiert? Wen muss ich ansprechen? Herr Miersch?
Wir sind immer gemeinsam in der Koalition unterwegs.
Okay.
Und ansonsten sprechen Sie ja mit allen und das ist ja auch gut, so miteinander zu reden. Ja? Punkt.
Punkt. Aber jetzt letzter Punkt. Was liegt denn jetzt bei Ihnen noch auf dem Schreibtisch nach der Sommerpause?
Oh.
Was das Thema, was Warnecke betrifft.
Ach so, wollte ich gerade sagen. Nee, vielleicht Eigentümerinnen und Eigentümer betrifft, oder? Das ist
und den Verband betrifft.
Na, also wir haben ja natürlich Mietrechtssachen sowieso. Ja. Wir haben das Thema Fernwärmepreisverordnung. Das ist nochmal ein großes Thema. Wie gelingt es, wenn die Kommune sich entschieden hat, das Fernwärmenetz auszubauen, teilweise auch per Zwang sozusagen. Geht ja auch, die Kommunen können ja Anschlusszwänge per Satzung festlegen der Fernwärme, die Preise entsprechend auch umzusetzen und umzulegen auf die Mieterinnen und Mieter. Ich will da so nicht kryptisch bleiben, sondern im Allgemeinen bleiben, weil im Speziellen wird es sehr juristisch und weiß ich nicht, ob das jetzt in diesem Podcast sinnvoll ist. Da haben wir noch einen ganz schön gordischen Knoten, den wir gemeinsam auflösen müssen. Es ist vereinbart, dass wir da rangehen, weil wir auch sehen, dass der Fernwärmeausbau sinnvoll ist. Da muss er aber auch technisch abbildbar sein für Vermieterinnen und für Wohnungseigentümer. Das ist ein Thema. Wir haben beim EEG das Thema, wie gehen wir mit der Vergütung von Kleinstanlagen um, PV-Bereich beispielsweise. Mhm. Sie wissen, dass wir Subventionen abbauen wollen und auch müssen. Das kann keine dauerhafte Subvention geben. Das divergiert ein wenig auch mit den Interessen von Eigentümern. Das müssen wir zusammenbringen, die Diskussion. Und im Energiebereich, das sind dann aber größere Themen, den Mietrechtssachen, das nehme ich mal außen vor, weil das nicht mein spezieller Bereich ist. Die beiden Sachen sind die Dinge, die ich jetzt noch auf dem Tisch habe, direkt und indirekt. Und im Energiebereich haben wir halt die ganz großen Dinge wie beispielsweise zusätzlicher Ausbau von Gaskraftwerken, Freileitungsausbau. Wie gehen wir damit um, zukünftig auch die Stromsteuer für alle zu senken, ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, den wir aktuell noch nicht finanzieren können, was auch Mieterinnen nicht nur entlastet, sondern auch Vermieter die Möglichkeit gibt, unterwegs zu sein. Abschließend, der Patrick Schnieder, unser Verkehrsminister, hat ja insbesondere vor Wohnungseigentümern, Eigentümergemeinschaften jetzt ein neues Förderprogramm aufgelegt, was zwar bürokratisch sein soll, aber einen guten Zuspruch. Guten Zuspruch dennoch erhält. Da müssen wir mal wegen den Parkplätzen nochmal im Nachgang reden. Das fand ich ein bisschen schwierig, zumindest beim Lesen. Aber das ist ein Thema, wo wir jetzt auch sagen, in Eigentümergemeinschaften ist es möglich, einfacher juristisch Ladepunkte zu setzen und gleichzeitig auch die gefördert zu bekommen. Wir bewegen uns ohne Tempolimit, sondern mit Vollgas.
Das ist ein ganz wichtiger Wort. Eine große Bitte möchte ich an der Stelle auch loswerden. Das Stichwort Fernwärme, was Sie gesagt haben. Da ist ja eigentlich diese Novelle, die war ja von der Ampel schon auf den Weg gebracht, mussten die ja auch und ist dann gescheitert. Das pressiert wirklich.
Ja.
Ich glaube, dass wir sogar mit dem Verband der kommunalen Unternehmen relativ überlappend sind, denn Fernwärmenetze werden nur funktionieren können, wenn sie dort, wo sie sind, möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer haben. Die größte Hürde für private Vermieter ist die Regelung im BGB, dass der Vermieter die Heizkosten trägt, wenn die Kosten teurer sind. Aber die Kosten hat er überhaupt nicht in der Hand.
Ja, ja.
Es wird also wichtig sein, dass wir Preistransparenz bekommen bei der Fernwärme und dass dann alle, die angeschlossen sind, ob nun Eigentümer oder Mieter, auch den Preis bezahlen.
Ja.
Dann kriegen wir enge, funktionierende Sätze hin. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt für die Energiewende. Würde mich freuen, wenn der Gedanke einfließt, denn sonst haben wir Hürden, die wir nicht übersteigen können und dann bleiben die Netze löchrig und dann bleiben sie eben teurer für alle, die angeschlossen sind.
Das ist vereinbart. Wir müssen es nur in Anführungsstrichen juristisch sauber hinkriegen.
Dabei helfen wir gerne.
Sehr gut. Also, der Gedanke und das Einvernehmen ist auf Band. Herzlichen Dank. Sie müssen jetzt zur Abstimmung und dann wünschen wir Ihnen auch eine gute Sommerpause, solange es auch ein bisschen eine Pause bleibt.
Ja, es ist Sie haben sie verdient. Sitzungsfreie Zeit, Pause weniger, aber sitzungsfrei und dann geht es weiter in der Heimat in Sachsen-Anhalt.
Ich wollte mal sagen, da stehen große Wahlen an.
Und damit das ordentlich läuft, wird vor Ort gekämpft.
Also,
so soll das sein. Wir wünschen viel Erfolg dabei.
Viel Erfolg.
Danke. Einen trotzdem schönen Sommer in Sachsen-Anhalt und immer ein schönes Gläschen Wein abends, wenn Sie durch sind mit dem ganzen Jahr. Dankeschön,
dass wir hier sein durften. Danke Ihnen.